Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Mit Britta Fecke herzlich willkommen. Das Hochwasser vor einem Jahr geht als größte Naturkatastrophe in der Geschichte Nordrhein-Westfalens ein. Wie es um den Wiederaufbau steht, das erläuterte heute NRWs Bauministerin Ina Scharrenbach. Wir erklären, welche geologischen Faktoren beim Neubau berücksichtigt werden sollten. Außerdem berichten wir von der Mikroplastikverschmutzung tief im offenen Ozean und von großen Anlagen, die CO2 aus der Luft ziehen sollen. Die Flutkatastrophe an Erft und Ahr vor knapp einem Jahr hat gezeigt, wie wenig vorbereitet Bevölkerung, Politik und auch die Wissenschaft auf solche Katastrophen sind. Was drohte, das war bereits Tage zuvor bekannt. Es gab Modellrechnungen zur Hochwasserentwicklung, es gab Informationsketten und Behördenzuständigkeiten. Und doch sollte das schwere Unwetter zur größten Naturkatastrophe in Deutschland seit mehr als 60 Jahren werden. Das Ahrtal war am stärksten betroffen. Hier starben 134 Menschen in den reißenden Fluten. 62 von 75 Brücken wurden zerstört, sowie unzählige Häuser. Inzwischen wird intensiv geforscht, welche Faktoren jenseits von Starkregen und Behördenversagen zu dieser Katastrophe geführt haben. Auch um es in Zukunft besser zu machen. Dagmar Röhrlich berichtet.
Schnell auftretende Hochwasser sind selten und sehr gefährlich, wie das Hochwasser an der Ahr vom Juli 2021 drastisch gezeigt hat. Die extremen Niederschläge durch ein stationäres Tiefdruckgebiet waren jedoch nur ein Faktor in einem komplexen Geschehen, das die Entwicklung eskalieren ließ, erklärt Rainer Bell, Geograf an der Universität Bonn.
Wenn wir dieses Ereignis vergleichen mit dem Hochwasserereignis von 1804, was ähnliche Spitzenabflusswerte hatte im Bereich Altena-Derna. Dann haben wir aber Wasserspiegel, die bis zu 2 Meter und mehr überhalb dem Ereignis von 1804 liegen. Und da gibt es eben 2 wesentliche Gründe. Eins ist halt, dass wir viel mehr Häuser im Tal haben, die quasi als Hindernisse des Abflusses dienen und dementsprechend schon den Pegel anheben. Das andere ist die Verklausung an den zahlreichen Brücken.
Sprich, dass Holz, Sediment und Schutt sich an Brücken verfangen und das Wasser aufstauen.
Man muss sich diese Verklausung vorstellen wie so eine Perlschnur von kleinen Seen. Und nach bestimmten Zeitpunkten brechen die einfach durch und dann geht eine kleine Flutwelle vom See 1 in den See 2 rein. Und das bricht kaskadenartig durch.
Dieser Effekt habe wesentlich dazu beigetragen, dass die Flut letztendlich nicht linear, sprich nicht mehr aus den Regenfällen vorhersagbar geworden sei, erläutert Michael Dietze vom Geoforschungszentrum Potsdam. Als Hauptursache für die Verklausungen galt das Totholz, von dem sich in den Dürrejahren 2018 bis 2020 viel in den Ahrwäldern angesammelt hatte.
Was wir aktuell angefangen haben zu quantifizieren, ist halt die Anzahl der Bäume, die durch die Flut erodiert worden sind, und fragen uns, inwieweit diese denn nicht ausreichend sind, um zu den Verklausungen zu führen. Aktuell, wenn man Luftbilder, Satellitenbilder von vorher und nachher vergleicht, ist unsere Arbeitshypothese, dass die entwurzelten Bäume völlig ausreichend gewesen wären, um zu diesen Verklausungen zu führen.
Die Wassermassen erodierten nicht nur Bäume, sondern vor allem gewaltige Mengen an Böden und Gestein. An jenem Tag im Juli 2021 wurden entlang der Ahr mindestens 1,3 Millionen Kubikmeter abgetragen.
Das entspricht so viel wie 34.000 Lkw mit einem 37 Kubikmeter Container. Wenn man sich das vorstellt, die fahren den ganzen Tag durchs Tal. Ich glaube, die passen gar nicht hintereinander von der Quelle bis zur Mündung.
Dabei hatte man Glück im Unglück. Wie stark die Erosion ist, hängt wesentlich von der Landnutzung ab. Die steilen Rebhänge lagen nicht mehr in der Zone der intensivsten Niederschläge und Wiesen und Weiden schützten den Untergrund selbst in Hanglagen gut.
Wären das alles Ackerflächen gewesen, hätte es sicherlich ganz anders ausgeschaut und es wäre von ganz oben schon deutlich mehr Boden mit abgeschwemmt worden, was weiter unten noch größere Probleme geführt hätte.
Je mehr Sediment dahinschießende Wassermassen mitschleppen, umso stärker erodieren und unterspülen sie, was im Weg ist. Bäume, Gebäude, Hänge.
Diese Erosion durch solche Sturzfluten, die ist in Hochwassergefahrenkarten nicht berücksichtigt.
Und damit auch nicht die Folgen, die sie haben können. Dabei spielt diese Gemengelage unterschiedlicher Faktoren eine wesentliche Rolle beim Ausmaß der Schäden. Um künftig also Gefahrenzonen besser abschätzen zu können, müssten diese Faktoren untersucht und berücksichtigt werden, urteilt Rainer Bell, Die Ereignisse von 2021 zeigten zudem eine weitere Schwachstelle auf. Die Pegel sind eine zu ungenaue Messgröße bei Hochwasser.
Die stehen am Rand des Flusses und sind eigentlich gemacht für 100-jährige, vielleicht 200-jährige Hochwasser. Im Ahrtal war das Problem, dass die bereits nach 3, maximal 4 Metern Pegelhöhe ausgestiegen sind. Und das war quasi erst das erste Drittel, die erste Hälfte des Hochwassers. Das heißt, speziell in dem Teil, wo es wichtig gewesen wäre, Informationen über das Hochwasser zu bekommen, sind die Pegel ausgefallen bzw. einfach zerstört gewesen.
Michael Dietze und sein Team schlagen deshalb vor, die Überwachung durch Seismometer zu ergänzen. Der Grund? Einen Kilometer vorm Ahrtal entfernt steht eine seismische Station, die den Verlauf der Flut so lange genau protokollierte, wie sie Strom hatte. Hätten diese Daten in Echtzeit ausgewertet werden können, hätte man mit 30 bis 50 Minuten Vorwarnzeit wichtige Informationen sammeln und in die Katastrophenschutzmaßnahmen einbeziehen können.
Jetzt ist der große Schritt, quasi politische Player zu finden und zu überzeugen, dass die Methode auch angewendet werden kann. Und das ist der nächste Schritt, den wir jetzt machen.
Dagmar Röhrlich berichtete. Plastik belastet inzwischen sogar die abgelegensten Gebiete dieser Welt. Auch die, in die der Mensch eigentlich nicht mehr vordringt, nur sein Müll. So wurde Mikroplastik im Eis der Arktis gefunden oder im Tiefseesediment. Wie viel Mikroplastik ist wohl in der Tiefe der offenen See? Wo kommt es her und was stellt es dort an? Das haben Forscherinnen des Leibniz-Instituts für Ostseeforschung über 12 Jahre lang im Nordostatlantik im Madeira-Becken untersucht, in 2000 Metern Tiefe. Nun haben Janika Renitius und Professorin Joanna Warniek ihre Ergebnisse veröffentlicht. Mit letzterer sprach ich kurz vor der Sendung und wollte von ihr erst einmal wissen, warum Mikroplastik im Meer so problematisch ist.
Mikroplastik, wie wir alle wissen, ist heutzutage nahezu überall auf der Welt zu finden. Und in den Meeren sammelt es sich in bestimmten Regionen oder auch Tiefen und ist an sich in einer groben Betrachtung erstmal ungefährlich. Aber die Verweildauer von Mikroplastik im Ozean oder in der Ostsee ist sehr lang. Das heißt, in der Zeit, alle chemischen Substanzen, die in diesen Polymeren, Plastikteilchen enthalten sind, können entweichen in die Wassersäule, sodass wir zum Beispiel Weichmacher oder UV-Filter auch im Wasser dann in Zusammenhang mit Mikroplastik nachweisen können. Und auf der anderen Seite ist die Fauna, das heißt die Organismen, die in der Wassersäule leben, sie kann die Mikroplastikpartikel mit ihrer Nahrung verwechseln. Denn Mikroplastik ist kleiner als 5 Mikrometer. Das heißt, diese Partikel können von den Fischen oder filtrierenden Organismen wie Muscheln aufgenommen werden. Und die sind für diese Organismen nicht verdaubar. Das heißt, sie sammeln sich quasi in dem Verdauungstrakt oder in den Mägen dieser Organismen und sorgen dafür, dass über die Zeit hinweg diese Organismen dann schlicht verhungern, weil sie keine Nahrung mehr aufnehmen können.
Der Magen ist dann sozusagen voll.
Der ist voll. Also das ist so eine künstliche Vollheit, ne? Die scheiden diese Partikel dann auch nicht aus, sodass wir in den Mägen von Fischen oder auch von marinen Säugetieren sehr viele Plastikpartikel finden. Nicht so zwingenderweise Mikroplastik, aber auch größere Teile, die ein künstliches Sättigkeitsgefühl erzeugen und damit die Tiere auf lange Sicht verenden.
Blicken wir mal kurz auf Ihre Untersuchungsreihe. Sie haben ja in 2000 Metern Wassertiefe Proben gezogen. Wie funktioniert das?
In diesem speziellen Fall hatte ich in den 90er Jahren mit Langzeitbeobachtungen in dem Nordostatlantik angefangen und dafür eine Messkette aufgebaut. Diese Messkette wird am Boden festgemacht in 5000 Metern Tiefe und zieht sich über die 5 Kilometer Wassersäule bis nahezu zur Oberfläche hin. Und in unterschiedlichen Tiefen sind dann die Messgeräte angebracht. Um die auszusetzen, brauchen wir natürlich Schiffe. Wir benutzen als Ankerstein, um die Kette am Boden festzuhalten, Eisenbahnräder. Man muss sich vorstellen, dass das 1.500 Kilogramm an Metall sind, die wir in die Wassersäule schmeißen. Und die hält dann die Kette am Boden. Und die Proben, die wir hier jetzt benutzt haben, haben wir im Grunde genommen so mit so einem überdimensionalen Trichtern gesammelt. Und unter diesem riesigen Trichter sind Flaschen, also Probenflaschen angebracht, die sich dann je nach der Programmierung drehen und die einzelnen Partikel sammeln. Und in dieser Studie haben wir halt 12 Jahre an Messungen ausgewertet und speziell jetzt auf Mikroplastik geschaut, weil das noch niemand in der Welt gemacht hat.
Welche Arten von Mikroplastik konnten Sie denn nachweisen?
Also wir haben eigentlich alle gängigen Mikroplastikarten gefunden. Das heißt, alles das, was wir in unserem täglichen Gebrauch benutzen, Polypropylen oder auch Polystyren, was besser bekannt ist als Styropor, dann PVC, das ist ein bisschen stabilere und schwere Plastikart. Alle diese Arten, die wir aus täglichem Gebrauch kennen, haben wir auch in diesen 110 Proben nachweisen können. In kleinen Mengen und auch in kleinen Größen. Die größten waren so 200 Mikrometer, also ein bisschen weniger als ein Millimeter. Das kommt daher, weil das Plastik zerfällt mit der Zeit in der Wassersäule und zerfällt durch die solare Einstrahlung. Es zerfällt durch die mechanische Reibung in der Wassersäule, aber auch durch den Salzgehalt, der in dem ozeanischen Wasser vorhanden ist. Und diese kleinen Teilchen, die werden einmal über die Atmosphäre in den Ozean eingetragen, also quasi mit Winden als bodenabgeriebene Schicht von Feldern, Stränden oder auch einfachen Straßen, aber auch aus Schiffen oder auch eine unerlaubten Entsorgung von Müll auf See. Das muss man auch sagen.
Schauen wir mal kurz auf die praktische Anwendung. Sind Ihre Ergebnisse auch mit Blick auf die Vermeidung von Plastikabfällen im Meer hilfreich?
Ich glaube schon, weil wir ja dann ganz gezielt sagen können, woher diese Plastikpartikel erstmal kommen, sodass wir, ich will nicht sagen, die Schuldigen finden können, aber zumindest schon mal Hinweise geben können, in welchem Bereich mal vielleicht ein bisschen mehr zu artengerechten Entsorgung von Mikroplastik beitragen kann. Wir können den Anrainerstaaten dieser Region natürlich auch Hinweise geben, dass sie eine Quelle an Mikroplastik im Ozean sind und dass sie etwas dagegen tun sollen. Und diese Studien, die zeigen, wo das Mikroplastik eigentlich ist und in welchen Mengen, kann man dann natürlich auch als Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen benutzen und schauen zum Beispiel, ob die schädlichen Substanzen immer dort auftreten, wo Mikroplastik zu sehen ist, beziehungsweise vielleicht später, und das haben wir in Zukunft vor, schauen, ob wir mit Enzymen, die wir in der Wassersäule ausbringen, vielleicht auch Mikroplastik lösen oder degradieren können.
Ich sprach mit Professorin Joanna Warniek über den Anteil des Mikroplastiks auf 2000 Metern Tiefe. Italien oder Portugal leiden unter einer Dürre, wie sie so früh im Jahr selten war. Auf der anderen Seite der Welt, an der australischen Ostküste, fliehen die Menschen vor dem Hochwasser. Die Auswirkungen des Klimawandels werden immer sichtbarer und der Druck, Treibhausgase aus dem System zu nehmen, der steigt. Da werden auch die sogenannten Direct Air Capture Anlagen interessant, die wie eine Art Staubsauger Luft ansaugen, um CO2 zu filtern. Doch noch reicht ihre Leistung nicht aus. Jan Tolzmann berichtet.
So hört es sich an, wenn man auf Island der Atmosphäre im großen Stil CO2 entzieht, um damit das Weltklima zu retten. Was von vorne aussieht wie ein Sammelsurium gigantischer Riesentoaster, sind in Wirklichkeit hocheffektive CO2-Luftfiltersysteme. Ihr technischer Name: Direct Air Capture Anlagen oder kurz DACs. Dr. Oliver Gehden, Politikforscher bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, beschäftigt sich intensiv mit klimapolitischen Fragen zu den Methoden der CO2-Entnahme. Der Leitautor des neuesten Weltklimaberichts erklärt:
Der IPCC hat jetzt nochmal deutlich gemacht im April, dass CO2-Entnahme notwendig ist, um Klimaziele zu erreichen, die wir uns alle gesetzt haben. Und Direct Air Capture ist eine der Technologien, die sicherlich in der Zukunft eine wichtige Rolle spielt.
Stark vereinfacht ist das DAC-Prinzip mit überdimensionalen Staubsaugern vergleichbar. Der Unterschied: große Luftmengen durchströmen eine Kammer mit einem CO2-Filter. Ist der Filter mit CO2 gesättigt, schließt sich die Kammer und wird erhitzt. Durch einen chemischen Prozess scheidet sich das konzentrierte Kohlendioxid ab und wird separiert. Anschließend kann man es beispielsweise in Böden zu Carbonat verpressen, in Gewächshäusern nutzen oder in kohlensäurehaltigen Getränken verwenden. Climeworks ist eines der wenigen Unternehmen weltweit, das diese Technologie entwickelt. Die Zukunftsvision des Unternehmens beschreibt Dr. Carlos Hertel, Chief Technology Officer bei Climeworks, so.
Die Zukunft muss vor allen Dingen die Hochskalierung der Technologie bringen. Ich glaube, dass es eine realistische Chance gibt, im Bereich von 1 Milliarde plus minus Tonnen im Jahr 2050 zu sein. Ich denke, dass wir dafür im Bereich von Hunderten von Millionen 10 Jahre früher sein müssen. Und um das Jahr 2030 herum zumindest einige Millionen Tonnen an Kapazität weltweit aufgebaut haben müssen. Das ist machbar.
Zum Vergleich, die Weltbevölkerung emittiert jährlich rund 36 Milliarden Tonnen CO2 in die Atmosphäre. Machbar sind die Unternehmensziele vielleicht schon, aber die Entwicklung der Technologie ist noch nicht vollständig abgeschlossen und vergleichbar mit den ersten Prototypen von Autos. Deshalb sind die Entwicklerinnen heute noch weit von ihren 2050er Zielvorgaben entfernt. In Helishavy auf Island steht Orca, die erste kommerziell nutzbare Anlage des Unternehmens. Versorgt wird sie mit Thermalenergie, direkt aus dem Untergrund. Orca ist der größte DAC-Komplex weltweit und entzieht der Luft 4000 Tonnen CO2 pro Jahr. Dr. Ellie Larson vom britischen Think Tank Carbon Gap in Oxford sieht Parallelen zwischen der Entwicklung von Solarzellen in den 1990ern und DACs heute.
The more of them that we build, the lower the cost will get.
Je mehr wir davon bauen, desto geringer werden die Kosten. Aber natürlich müssen die Regierungen eingreifen und dabei helfen, das in Gang zu bringen. Und in Europa haben wir eine große Tradition darin. Die Deutschen mit der Energiewende. Das war wirklich ein Geschenk, das sie der Welt machten und dazu beitrugen, Solarenergie so viel billiger zu machen.
Entzieht man der Luft CO2 mithilfe der DAC, kostet die Tonne rund 800 bis 1000 Euro. Das ist im Vergleich zum klassischen Carbon Offsetting, mit dem Unternehmen und Privatpersonen ihre eigenen Emissionen neutralisieren können, heute noch extrem teuer. Um die Technologie langfristig günstig zu machen, muss die CO2-Entnahme erst zu einem etablierten Teilbereich der internationalen Klimapolitik werden. Bedeutet, wann welche Methoden als klimapolitische Instrumente in welchem Umfang genutzt werden sollen, ist noch nicht geklärt.
Was ist der richtige Anteil dieser Technologien? Welche Methoden für Carbon Dioxide Removal? Es gibt ja auch noch 10 andere. Sollten wir bevorzugt bearbeiten? Wie integrieren wir das in unsere Regulierung? Zum Beispiel packt man das in das Emissionshandelssystem, das wir schon haben? Oder machen wir einfach Vorgaben, wie viel von bestimmten Methoden genutzt werden muss?
Die klimapolitischen Antworten zu diesen Fragen dürfte auch Investoren brennend interessieren. Hinzu kommt, insbesondere das Aufheizen der Filter auf 80 bis 100 Grad Celsius, um CO2 abzuscheiden, ist besonders energieintensiv. Folge, die Ökobilanzen von DSCs sind nur dann positiv, wenn sie regenerative Energiequellen nutzen.
Direct Air Capture at the moment requires quite a bit of energy.
Direct Air Capture erfordert derzeit noch immens viel Energie. Daher müssen wir natürlich unsere Produktion sauberer Energie massiv steigern, um dies mit Direct Air Capture zu kombinieren, um tatsächlich mehr Kohlenstoff zu entfernen.
To actually remove more carbon.
Die Ergebnisse einer Nature-Studie bringen ein weiteres Problem auf den Punkt. Heute werden 3683 DAC-Anlagen mit einer Entnahmeleistung von 100.000 Tonnen pro Jahr nötig, um der Atmosphäre gerade mal 1% der jährlichen CO2-Emissionen zu entziehen. Das ist kontraproduktiv, denn der Strombedarf der DAC-Systeme würde damit das globale Stromangebot überschreiten. Ein Problem, an dem die Ingenieure auf Hochtouren arbeiten. Man darf aber nicht vergessen, dass die Technologieentwicklung zwar noch in den Anfängen steckt, aber riesige Potenziale offenbart.
Jan Tolzmann über DIC-Anlagen. Und nun hören Sie die Wissenschaftsmeldung von Lukas Kohlenbach.
Bei Wassergeburten verspüren Schwangere weniger Schmerzen. Forscherinnen aus Großbritannien und den USA haben die verfügbaren Studien zu den Effekten einer Wassergeburt auf die Schwangere und das Neugeborene untersucht. Insgesamt zogen sie die Daten von über 150.000 Geburten in ihre Analyse mit ein. Ihre Veröffentlichung im Journal BMG Open zeigt klare Vorteile von einzelnen Bädern kurz vor der Entbindung oder während des gesamten Geburtsvorgangs. Die Anwendung von Wasser reduziere den Einsatz von Schmerzmitteln, die Schwangeren erlitten weniger Dammrisse und hätten seltener starke Blutungen nach der Geburt. Die Nabelschnur reißt bei Wassergeburten etwas häufiger, vermutlich weil GeburtshelferInnen die Neugeborenen aus dem Wasser an die Luft heben müssen und dabei zu stark an der Nabelschnur ziehen. Der Nabelschnurriss ist für die Neugeborenen aber in der Regel nicht gefährlich. Andere Risiken stellten die Forscherinnen für die Neugeborenen bei Wassergeburten nicht fest. Das Verhalten von sterbenden Fettzellen könnte bei der Entwicklung eines Wirkstoffs gegen Übergewicht helfen. In weißem Fettgewebe, das wir als Fettpolster unter der Haut kennen, speichert unser Körper Energie. In braunem Fettgewebe kann Energie hingegen als Wärme verpuffen. Das kann zur Abnahme von Fettpolstern beitragen. Daher suchen Forschende nach Wirkstoffen, die das braune Fettgewebe aktivieren. Forschende aus Bonn haben braune Fettzellen von Mäusen so stark gestresst, dass sie abstarben. Im Sterbeprozess setzten die Zellen große Mengen des Moleküls Inosin frei. Die Beobachtung von intakten braunen Fettzellen zeigte, Inosin feuerte den Verbrennungsofen dieser Zellen an. Das Molekül könnte somit dazu beitragen, Fett zu verbrennen und Gewichtsabnahme bei Tieren wie Menschen unterstützen, schreiben die Forschenden im Fachblatt Nature. Weitere Studien müssen nun zeigen, welches Potenzial Wirkstoffe hätten, die die Menge an Inosin im Körper erhöhen. Kontrastreiche Federfarben verhindern Kollisionen. Dass Vögel in großen Schwärmen fliegen können, ohne gegeneinander zu stoßen, das könnten sie der Farbe ihrer Flügelfedern verdanken. Ein internationales Forschungsteam hat die Farben bzw. die Kontraste der Federn an der Unterseite der Flügel bei fast 2000 Vogelarten untersucht. Besonders große Vögel, die nur schwerfällig manövrieren können, und Vögel, die in Kolonien brüten und somit häufig auf ihre Artgenossen stoßen, haben sehr kontrastreiche Federfarben. Die Federfarben hätten also eine Art Signalfunktion, schlussfolgern die Studienautoren im Fachmagazin Proceedings of the Royal Society B. Forschende belauschen Walgesänge mithilfe von Glasfaserkabeln. Normalerweise suchen Wissenschaftler mit Unterwassermikrofonen nach Geräuschen von Meerestieren. Nun ist es einem internationalen Forschungsteam vor der norwegischen Küste gelungen, Walgesänge mithilfe der am Meeresgrund liegenden Glasfaserkabel zu identifizieren. Die Gesänge führen, wie andere Meeresgeräusche auch, zu Erschütterungen der Kabel. Das Team sammelte mehr als einen Monat lang Daten von Glasfaserkabeln. Inzwischen könnten sie die Walgesänge sicher von anderen Meeresgeräuschen unterscheiden, schreiben die Wissenschaftler in der Fachzeitschrift Frontiers in Marine Science. Das System könnte eine Beobachtung von Walen in großen Bereichen der Ozeane ermöglichen, was mit Unterwassermikrofonen bislang in dem Umfang nicht gelingt.
Sternzeit, 6. Juli. Die vielen Asteroiden des Wolf Bickel. Vor 80 Jahren kam Wolf Bickel zur Welt, Deutschlands erfolgreichster Asteroidenentdecker. Von seiner Privatsternwarte bei Bergisch Gladbach aus entdeckte der Amateurastronom schon mehr als 850 dieser Objekte. Nur 11 Menschen sind noch erfolgreicher. Der Rekord liegt bei fast 5000 Asteroiden. Wolf Bickel begann früh Parabolspiegel zu schleifen und Teleskope zu bauen. Das Meisterstück des studierten Elektrotechnikers ist ein Fernrohr mit einem Spiegel von 60 cm Durchmesser. Für die Jagd nach Kleinplaneten benutzt er eine Digitalkamera, die er ebenfalls selbst zusammengebastelt hat. Mit seiner Vielzahl an Entdeckungen überholte Wolf Bickel vor einigen Jahren den Profi-Astronomen Freimut Börngen, der mit dem 2-Meter-Teleskop in Tautenburg bei Jena zahlreiche Kleinplaneten aufspürte. Mitte des 19. Jahrhunderts war der deutsche Amateurastronom Hermann Goldschmidt einige Jahre lang sogar der weltweit erfolgreichste Asteroidenentdecker. Der hatte damals mit einem Teleskop noch visuell den Himmel nach Objekten abgesucht, die sich von Nacht zu Nacht ein Stück bewegen. Die Suche mit Hilfe der Fotografie läuft ganz ähnlich ab. Auf Aufnahmen aus verschiedenen Nächten verraten sich Asteroiden dadurch, dass sie vor dem Hintergrund der Sterne ihre Position verändern. Auf den Fotos sind stets zahlreiche Objekte zu sehen. Erst die genaue Auswertung ergibt, ob noch unbekannte Asteroiden dabei sind. Bei Wolf Bickel war das über 800 Mal der Fall.
Und an dieser Stelle verabschiedet sich Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.